Ja, zuerst am Anfang ist meine Aufgabe, zum Gebet zu rufen, dass wir gemeinsam auch so mit einer Gebetsgemeinschaft beginnen. Und später kommt das Wort. Und der Herr hat mir aufs Herz gelegt, aus dem Psalm 103 die ersten zwei Verse lesen. Psalm 103, die ersten zwei Verse. Von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und später reiht David viele Dinge auf, wofür er den Herrn lobt und dankt. Haben wir auch Grund zum Loben und Danken? Ich denke ja, wenn wir unser Leben anschauen und wenn wir überlegen, was der Herr uns auch vieles schenkt in unserem Leben, so müssen wir auch Gott loben und danken. David sagt dir, alles, was in mir ist, das heißt, sein ganzes Innere, sein ganzer Mensch, das ist nicht geheuchelt. Wenn sein ganzes Inneres mitlobt Gott, dann ist das wirklich echt. Aber er sagt auch, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das spricht davon, dass wir neigen dazu vergessen, was wir Gutes bekommen. Das Schlechte ist oft uns so vor Augen, gerade da, wo wir uns befinden, die Not, die wir vielleicht jetzt erleben, scheint uns oft so groß zu sein, dass wir vergessen davon, was der Herr Gutes tut an uns und schon getan hat. David ruft hier zu und sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich dachte an Hiob. Hiob ist uns ein Vorbild der Leiden und der Geduld beschrieben. Und Jakobus, als er ermutigt, gerade zu leiden und zu Geduld, dann sagt er, schaut auf die Propheten. Sie haben auch schwere Stunden gehabt. Auch David selbst, der diesen Psalm geschrieben hat, hat auch schwere Stunden. Viele Stunden, wo er viel geweint hat, wo er geflohen ist, sich versteckt hat. Aber er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und Jakobus beschreibt hier und nimmt als Vorbild, sagt, nimmt ihr Vorbilder, als Vorbilder die Propheten. Und dann spricht er von Hiob ganz besonders. Da möchte ich diesen Vers aus Jakobus 5, Vers 11 noch lesen. Siehe, Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Jakobus sagt, ihr schaut auf Hiob, lernt von Hiob Geduld, wenn sie nötig ist, gerade auch in Leiden. Ich dachte so manchmal schon darüber nach, als Hiob durchlebt hat die Leiden, dann war es vor ihm wahrscheinlich auch ganz schwarz. Der hat sich auch so viele Fragen gestellt und er hat auch dem Herrn Fragen gestellt. Aber eins, was Hiob hatte, er hatte den festen Glauben. Er sagt, mein Erlöser lebt, das weiß ich. Und dieser Glaube, der hat Hiob durchgetragen, durch dieses Tal des Schmerzen, was er durchgegangen ist. Das war ein Weg, den der Herr ihn geführt hat. Aber achtet mal drauf, wie hier geschrieben steht, die standhafte Ausharren von Hiob, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Das heißt, dieses Tal des Todes, es hatte ein Ziel. Der Herr hat ein Ende vorbereitet. Aber um dieses herrliche Ende zu erreichen, musste Hiob durch dieses Tal erstmal gehen. Und in der Zeit, wo er es durchlebt hat, ging es ihm sehr schwer. Dann kamen noch seine Freunde, die Verschiedenes gesagt haben. Aber der Herr, der hatte das Ende schon bereitet. Und was war das Ende? Das war ein herrliches Ende. Hiob musste diese Geduld in Leiden, er musste sich bewähren. Und das war schwer. Ich denke, jeder von uns hat auch ein gewisses Leid im Leben. Und auch David, der diesen Psalm geschrieben hatte, er hatte auch Leiden im Leben. Aber er hat sich an den Herrn geklammert, genau wie Hiob es gemacht hat. In der Not, er sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und dieses Ende, was der Herr bereitet hat, möchte ich auch erwähnen, nach diesen Leiden, wo der Herr dann mit ihm spricht, und dann segnet er ihn doppelt. Und er segnet ihn, auch Kinder werden ihm neu geboren. Und dann kommen auch die Freunde alle wieder zu ihm zurück. Und er wird reich gesegnet, er wird auch dann noch auch älter. Und es steht geschrieben, er sieht sogar die Nachkommen, die Kinder, Kindeskinder bis zum vierten Generation. Ein gesegnetes Leben. Aber ich dachte so, dass dieses irdische Leben, natürlich war das ein Segen, war wirklich von Gott gesegnet. Aber der geistliche Segen, den Hiob bekommen hat und was durch den Hiob entstanden ist, für die ganze Menschen, ist noch viel größer. Schaut mal, diese Geschichte von Hiob, sie ist in die Bibel reingekommen. Wie viele Menschen sind schon tausende von Jahren vergangen? Sie haben diese Geschichte immer wieder neu gelesen und sie wurden getröstet durch diese Leiden, die Hiob leiden musste. Wisst ihr, auch in diesen Leiden, stell mir das so vor, dass Gott ganz genau gewacht hat über jeden Schritt von Hiob. Er hat ihn nicht einfach so dahingegeben. Er hat ganz genau aufgepasst auf sein ganzes Leben. Wisst ihr, als Stephanus gesteinigt wird, dann lesen wir, er sah den Himmel offen und Jesus, er steht oben im Himmel. Wir lesen ja, dass Jesus, nachdem er alles vollbracht hat auf Erden, ist in den Himmel gefahren und hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt auf dem Thron. Und jetzt wird hier sein Knecht gesteinigt auf Erden. Jesus ist nicht gleichgültig. Er steht im Himmel. Er wartet auf seinen Knecht. Er hat ein herrliches Ende für Stephanus bereitet. Und ich stelle mir das so vor, genauso bei Hiob. Gott war nicht gleichgültig im Himmel, dass er einfach überlassen hat dieser Not seinen Knecht. Er hat ganz genau gewacht über ihn. Er hat ein herrliches Ende bereitet. Und jetzt, nach diesem, wo Hiob es durchgestanden hat, entstand eine geistliche Frucht, die so herrlich ist, von der wir heute einen großen Segen haben. Und auch diese ganze Generation vor uns, all die Menschen, die die Bibel lesen, werden immer wieder getröstet durch das Leben von Hiob. Und auch in der Herrlichkeit, denke ich, wurde er gekrönt, wurde er belohnt. Ausgenommen dieser irdische Segen, den er auch bekommen hat, war der geistliche Segen noch viel größer. Darum möchte ich heute uns einfach zurufen, dass wir unseren großen Gott loben für den Weg, den er uns führt. Auch wenn wir das Ende noch nicht sehen, so wie Hiob in dieser Strecke, in der Durststrecke, in der er sich befand, hat er das Ziel noch nicht gesehen. Aber sein Glaubensauge hat den Herrn gesehen und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So möchte ich auch heute wirklich alle zurufen, der Herr lebt und der Herr führt an jeden einen besonderen Weg. Aber es hat ein Ziel. Der Herr hat ein Ziel, ein herrliches Ziel mit einem jeden. Darum ruft du Jakobus uns zu, schaut auf die Propheten, schaut auf die, die vor uns gelebt haben und ahmt ihrem Vorbild, also ihren Leiden, und in der Geduld. Und darum lasst uns auch diese Gemeinschaft, diesen Tag heute mit einem Lob Gottes beginnen, indem wir unseren großen Gott loben für all das Gute, was er an uns tut. Auch für das, was wir heute noch nicht verstehen, dass wir einfach unseren großen Gott anbeten. Und möchte auch, dass dieser Tag auch zur Ermutigung, auch weiter, all das, was wir noch hören werdet, dass es könnte zum Segen sein. Und der Name des Herrn soll verherrlicht werden. Wollen jetzt, wer beten möchte, unseren großen Gott anrufen und ihm danken und loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Wer beten möchte, wollen jetzt beten.
Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass doch einige der Einladung gefolgt sind und gekommen sind, diese Gemeinschaft zusammen zu erleben. Ich freue mich auch, neue Gesichter in unserer Mitte zu sehen. Ich freue mich für die Jugend, die sich die Zeit genommen hat, zu kommen. Es ist so schön, dass wir miteinander zusammen den Weg gehen dürfen und miteinander dürfen unseren Herrn dienen. Ich denke, wir sind immer noch so mitgenommen von dem letzten Wochenende, oder nicht? Was haben wir letztes Wochenende getan? Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Also hat diese Botschaft uns mitgenommen letztes Wochenende? Ich denke schon. Aber diese Botschaft darf nicht jetzt beim letzten Wochenende bleiben. Diese Botschaft soll mich und dich jeden Tag begleiten. Der Herr ist für mich auferstanden und er lebt. Und dieses Zusammentreffen, dieses Treffen wollen wir auch in dem Namen unseres Herrn durchführen. Wir haben so geplant, dass jetzt nach dieser Vermeldung kommt eine Botschaft. Bruder Förder wird die Predigt bringen. Nach der Predigt, es wurde ja schon vermeldet und bekannt gegeben, wollen wir freie Beteiligung haben. Geschwister, zieht euch nicht zurück, nehmt euch den Mut, kommt nach vorne und teilt mit, was der Herr in eurem Leben getan hat, was der Herr in eurem Leben, eure Familie getan hat, damit wir miteinander dem Herrn die Ehre geben. Es wird ein Segen da sein, ich bin mir dessen sicher. Und wir wollen füreinander beten, wenn wir uns vielleicht ein bisschen schämen oder meinen, naja, ich kann nicht so gut reden und ich brauche eine Unterstützung. Der Herr wird die nötigen Worte und die nötige Kraft und das Richtige geben, gerade im Augenblick, wo wir das brauchen. Er hat das versprochen und er wird es tun. Gut, wir werden jetzt die Botschaft hören und dann gehen wir mit dem Programm weiter.
Geliebte Geschwister, ich freue mich, auch heute mal dabei zu sein. Wir haben selbst zwei Kinder, die sogenannte besondere Kinder sind. Einer ist besonderer als der andere. Und doch, es ist nicht immer möglich, auch uns als Familie dabei zu sein zu können. Und doch, es ist eine Freude, hier diese Gemeinschaft zu erleben, weil man kommt mit Geschwistern, die den gleichen Schicksal haben, die den gleichen Weg gehen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ist unser Weg? Wie gehen wir diesen Weg? Ich habe auch gerade von den Gebeten gehört, es sind viele Sorgen, viele Tränen, viel sich Gedanken machen, vielleicht zu einem, warum? Warum ist dieser Weg? Wie kann ich diesen Weg gehen? Es waren vielleicht Pläne in unserem Leben, wir waren voller Eifer, dem Herrn zu dienen. Und jetzt stehen wir auf diesem Weg und die Dienste, die uns vielleicht lieb am Herzen lagen, für die wir uns von dem Herrn berufen gesehen haben, sind versagt geworden sind. Vielleicht gibt es andere Sorgen. Was wird mit unseren Kindern, wenn wir nicht mehr da sind? Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und wenn wir um uns drumherum schauen, werden wir merken und auch uns zugeben, unsere Kinder, braucht sonst keiner. Es sind nicht deren Geschwister, die vielleicht älter sind, die brauchen. Es sind nicht vielleicht unsere leiblichen Geschwister oder vielleicht, wo wir jünger sind, unsere Eltern, die würden vielleicht auch helfen. Aber was würde mit den Kindern sein, wenn wir nicht mehr da sind? Haben wir uns nicht diese Fragen schon gestellt? Oder stellen wir nicht oft diese Fragen uns immer wieder? Warum? Wie? Wozu und wieso? Und ich kann offen darüber reden, weil ich habe mir selbst diese Frage nicht einmal gestellt. Und sehr oft zerbrach unter diesen Fragen und müsste feststellen, eine Frage aber, die Not hat, leidet darunter. Eine Frage, die mich persönlich betrifft. Und darüber wollte ich heute mit uns nachdenken, über diese Frage. Weil ich selbst in meinem Leben feststellte, auf diesem Weg, den der Herr uns gegeben hat, den er uns geschenkt hat, vernachlässige ich die wichtigste Frage. Und als ich das feststellte, durfte ich Buße darüber tun und um Vergebung bitten bei dem himmlischen Vater. Und diese Frage, die uns an allererster Stelle wichtig sein sollte und uns beschäftigen sollte, das ist unser himmlischer Vater. Und ich wollte uns ein Wort lesen, der uns sehr bekannt ist. Ein Wort aus Matthäus Evangelium Kapitel 22 ab Vers 34. Matthäus Evangelium Kapitel 22 ab Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Hier sehen wir eine Begebenheit. Der Herr muss sich den Versuchungen der Menschen, der sogenannten religiösen Elite damaliger Zeit, des Volkes Israels, verantworten. Und er wird versucht, ihm wird eine Frage gestellt: Welches ist der größte Gebot im Gesetz? Und seine Antwort ist ganz einfach und eindeutig: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das größte Gebot. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, dass unter den Sorgen habe ich diesen Gebot vernachlässigt, den Herrn zu lieben, mit ganzem Denken, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und das ist viel gefährlicher als etwas anderes in unserem Leben, wenn wir diese Liebe verlassen. Wenn wir unter den Sorgen, unter den Gedanken unseres Herzens den vernachlässigen, der uns errettet hat. Und gerade eben, als Bruder Andreas uns auf letzte Wochenende erinnert hat, habe ich strahlende Gesichter gesehen. Der Herr ist auferstanden. Dieser Herr, der für uns gestorben ist, er ist der Herr des Lebens. Er hat uns das Leben gegeben, das physische Leben. Wir sind mit euch heute hier. Er hat uns das geistliche Leben gegeben. Wir dürfen heute hier diese Gemeinschaft erleben, weil wir seine Kinder sind. Er hat uns die Kinder gegeben. Und diese Gemeinschaft, zu der wir gekommen sind, kommen wir, weil wir diese Kinder haben. Der Herr möchte, dass wir ihn immer lieben, dass wir mit unserem ganzen Leben, unserem ganzen Dasein ihn lieben, ob es uns schwer ist oder leicht, ob wir von Sorgen geplagt werden oder zerbrechen unter dieser Last. Er möchte an erster Stelle in unserem Leben sein, an allererster Stelle. Und ich weiß ganz genau, es ist nicht einfach, wenn unsere Kinder sehr viel Zeit unseres Lebens annehmen. Die gesunden Kinder, die nehmen viel Zeit. Das stimmt auch. Und viele große Familien, die können genauso zustimmen. Die kranken Kinder, die nehmen noch mehr Zeit. Und diese Zeit wird genommen nicht nur am Tag, sondern auch nachts. Nachts, wenn man vielleicht ausruhen möchte, wenn man schon müde ist von den Strapazen des Tages, von den Sorgen des Tages, von diesem Mitleben mit diesen Kindern. Und nachts geht es gerade weiter. Wenn ein gesundes Kind schon ruhig in seinem Bett schläft, so ist ein krankes Kind ganz anders. Er möchte unsere Nähe. Er fühlt sich vielleicht dann geborgener. Oder gerade nachts ist er unruhiger. Wie auch letztens habe ich unseren jüngsten Sohn schlafen gelegt und er fragte mich, Papa, wann ist die Nacht zu Ende? Die Nacht ist gerade angefangen. Er müsste sich erst hinlegen, aber sein Bangen um diese Nacht war schon sehr groß. Wann ist die Nacht zu Ende? Ich überlegte und sagte ihm, wenn du einschläfst, wird sie schnell vorbei sein. Aber ob das Kind einschlafen kann, das ist eine andere Sache. Und solche Gedanken, solche Sorgen, die lenken uns von dem Wichtigsten ab, von unserem Herrn, von dieser Liebe, die wir an unseren Herrn haben sollen, die wir unserem Herrn gegenüber empfinden sollen. Wir haben auch gerade von Hiob gehört, wie viel Leid er durchlebte. Und doch blieb er fest an seinem Schöpfer. Und doch gilt seine Liebe in erster Linie seinem Gott. Er hing nicht fest an seinem Gut und Hab. Er hing nicht fest an seinen Kindern. Er hing nicht fest an seiner Gesundheit. Sondern er hing fest an seinem Gott. Und wir leben mit euch leider in einer Zeit, wo die Liebe zu Gott erkaltet, wo die Liebe zu unserem Schöpfer weniger wird, nicht nur in der Welt, sondern in der Gemeinde, unter seinen Kindern, unter denen, die er mit seinem Blut erlöst hat, unter denen, die erlöst sind durch die Leiden am Kreuz. Ich lese uns noch einige Verse aus Matthäus Evangelium Kapitel 24 ab Vers 11. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wir leben mit euch in der Zeit, wo die Liebe erkaltet. Unter diesem Wort ist nicht gemeint, die Liebe zu Gott in der Welt, die existiert nicht. Die Welt liebt Gott nicht, aber die Liebe kann da erkalten, wo Gott einmal geliebt wurde. Und das ist unter uns, seinen Kindern. Unter uns, die wir an ihn glauben. Unter uns, die wir einmal erkannt haben, dass wir den Erlöser brauchen, kann die Liebe erkalten. Diese Liebe kann erdrückt werden von diesen Sorgen, die wir meinen, meistern zu können. Aber das können wir mit euch nur mit Gottes Hilfe. Nur wenn wir ihn von ganzem Herzen lieben, so wird er uns auch von ganzem Herzen beistehen und helfen. Wie kann aber diese Liebe zum Ausdruck kommen. Die Liebe zu Gott, das ist nicht eine Liebe, die ich in meinem Herzen nur trage, wo ich sagen kann, ich liebe Gott und nach außen ist das nicht sichtbar. Die Liebe zu Gott, die kann nicht verborgen bleiben, nicht verborgen werden. Und die kann aber auch uns helfen, diesen Weg leicht zu gehen. Ich weiß, als unser drittes Kind geboren wurde, die Ärzte haben gesehen seine Hornhauttrübung an einem Auge und direkt war Diagnose Peter-Plus-Syndrom. Ein geistig behindertes Kind. Ich war nicht vorbereitet zu diesem. Das war ein Schock, ein Schlag und dann fing der Kampf an. Kampf mit dem, der mich erlöst hat. Der mich erlöst hat. Mit dem, der mir Leben gegeben hat. 9 Monate lang dieser Kampf. Dieses Wieso, Weshalb und Warum. Und man beobachtete das Kind und merkte es wirklich anders als unsere gesunden Kinder. Er ist anders. Und dieser Kampf dauerte 9 Monate, bis ich gesagt habe, Herr, du hast gegeben, dein Wille geschehe. Und dann kam Friede. Friede in das Herz und die Veränderungen in dem Kind. So ein Wunder habe ich noch nie erlebt. Und jetzt an dem Jungen ist außer Hornhauttrübung und fast blindes Auge nichts mehr zu merken. Und dann haben wir unseren Lukas bekommen. Ein Junge, an dem Äußeren wird man nicht viel erkennen, aber doch schwer behindert. Und dieses hat man viel einfacher angenommen. Der Herr hat an einem gearbeitet und vorbereitet. Und der Herr sagte zu mir, du sollst mich lieben und ich werde mich verherrlichen in deinem Leben. Und unser Herr Jesus, der spricht selbst diese Worte. Wie wird die Liebe zu ihm sichtbar? Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 15. Ich möchte mit euch einige Punkte anhand des Wortes Gottes sehen, die uns zeigen, wie diese Liebe zu unserem Herrn sichtbar wird. Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. So einfach, so ein kurzer Vers, aber doch so scheinbar unmöglich in unserer letzten Zeit, wo viele sagen, Gebote, Gesetz, nein, das ist nicht von Gott, das ist nicht göttlich, aber doch dieser Vers spricht klar und deutlich. Der Herr Jesus spricht und sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Oder in Johannes, im ersten Brief Johannes, Kapitel 5, Vers 3, sagt der Herr durch seinen Apostel, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. So kann die Liebe zu unserem himmlischen Vater, zu unserem Herrn Jesus Christus sichtbar sein, wenn wir in seinem Wort leben, wenn wir sein Wort lieben, Liebe zu seinem Wort. Psalm 119, Vers 197. Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb. Ich sinne darüber den ganzen Tag. Über das Wort Gottes nachzusinnen. Über das Wort Gottes sich zu freuen. Das ist Ausdruck der Liebe zu unserem himmlischen Vater. Die Liebe zu Gott wird sichtbar beim Umgang zum Bösen und zur Sünde. Was hält uns fest auf dieser Erde? Ist das Böse oder die Sünde? Oder ist unser himmlischer Vater, ist unser Erster in unserem Leben? Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Diese Worte sind ganz einfach. Man kann diese Worte nicht anders deuten, nicht anders verstehen. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Vom Bösen weichen, an dem Herrn festhängen, das ist das Gott, den Gott zu lieben. Unseren Herrn lieben von ganzem Herzen, mit der ganzen Kraft, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Denken. Auch wenn unser Denken sehr oft mit unseren Kindern beschäftigt ist, auch wenn unser Denken sehr viel mit anderen Sorgen und Problemen beschäftigt ist, die Zeit, die wir zur Verfügung haben, wird sehr oft durch die Termine für unsere Kinder angenommen. Es ist so. Sehr viele Arztbesuche, sehr viele Therapien. Man ist nur am Rennen und Hetzen von einem Termin zu dem anderen. Und da ich selbst auch berufstätig bin und in der Gemeinde sehr eingesetzt, was unseren Sohn angeht, da ist sehr viel meine Frau mit ihm unterwegs. Und sehr oft, wenn ich nach Hause komme, sagt sie, ich bin heute am Ende. Ich bin nur am Hetzen, Rennen und Laufen gewesen. So dass diese Zeit, um nachzudenken über das Wort Gottes, sehr oft fehlt. Aber der Herr möchte, dass er in unserem Leben an erster Stelle ist. Geliebte Geschwister, auch wenn es uns schwer ist, wollen wir fest bleiben, fest an unserem Herrn festhalten. Denn wenn wir hier auf dieser Erde versagen und ihn zurückstellen, können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass wir bei ihm in der Ewigkeit sein werden. Jeder von uns hat seinen Weg zu gehen, aber den hat für uns unser himmlischer Vater vorbereitet. Und es gibt so viele Punkte, mit denen man noch beweisen könnte, dass die Liebe zu ihm kann sichtbar sein werden und muss sichtbar sein durch den Dienst. Auch wenn durch unsere Kinder es oft schwer ist oder vielleicht sogar unmöglich ist, dem Herrn zu dienen. Durch die Liebe zu der Gemeinde, durch die Liebe zu den Geschwistern. Es gibt so viel weiterzugeben und das Wort Gottes spricht klar und deutlich darüber. Liebe zu ihm muss an erster Stelle stehen, auch wenn es schwer ist, auch wenn es oft unmöglich scheint. Meine Frau kann sehr oft nicht im Gottesdienst dabei sein, gerade wegen unserem Sohn. Das Wort wird oft versagt, die Gemeinschaft mit Geschwistern. Wie soll es noch sichtbar sein? Wie soll diese Liebe zu Gott durch die Liebe zu Geschwistern sichtbar sein? Man fragt sich darüber. Und sehr oft stellt man fest, man hat versagt. Denn es gab Möglichkeiten und diese hat man nicht genutzt. Es gab Möglichkeiten und man hat sich vielleicht selbst mehr bemitleidet als die andere gesehen. Wollen wir mit euch nicht in die Selbstmitleid hinfallen, sondern wollen auf den schauen, über den wir uns gerade vor wenigen Minuten gefreut haben mit strahlendem Gesicht, der auferstanden ist, der für uns gestorben ist und auferstanden ist, wollen wir auf ihn schauen. Und wenn wir gesehen haben, wir haben in der Liebe zu Gott nachgelassen, so wollen wir wieder zurück. Wollen nicht wir, die Gemeinde in Ephesus, dastehen und ein Urteil bekommen. Ich habe aber gegen dich, dass du die Liebe verlassen hast. Der Herr möge uns segnen im Nachdenken. Der Herr möge uns segnen, wenn wir festgestellt haben, es ist so. Ich habe die Liebe verlassen. Ich habe nachgelassen, den zu lieben, der mir den Weg gegeben hat, weil ich mich mit Sorgen, mit Problemen beschäftigt habe, weil ich mich mit mir selbst und meinen Kindern beschäftigt habe, aber ihn außer Acht gelassen habe. Herr, möge uns in diesem helfen, auf den richtigen Weg wiederzukommen. Denn wenn wir uns an ihm festklammern werden, wird er uns auch helfen, wird er uns den Weg helfen zu gehen. Der Herr möge uns segnen. Wollen wir noch unserem himmlischen Vater danken. Amen.
Ich denke, wir haben jetzt auch im Gebet und jeder für sich selbst die Frage gestellt, werde ich jetzt rauskommen, ein Zeugnis zu sagen oder nicht? Ich denke schon, wir werden noch füreinander beten, dass der Herr auch uns Mut schenkt, nach vorne zu kommen und uns was mitzuteilen. Ich wollte mal bei den Jugendlichen fragen, kann jemand von euch Klavier spielen? Ja? Ist gut, wir werden dann gleich mal ein Lied singen. Ich dachte an das Lied, wohin Gott mich führt, will ich folgen. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer da ist, aber wir werden mal das Lied versuchen zu singen. Ja, und danach werden wir mit unserem Programm weitergehen. Ich werde dann wahrscheinlich anfangen, weil ich sehe doch etliche Geschwister, die neu sind, die wahrscheinlich auch die Gruppe noch nicht so richtig kennen, auch uns nicht kennen, die wir versuchen, diese Gruppe so weit zu führen, zu leiten, organisieren. Wir sind eine Gruppe, die Menschen oder die Eltern, die besondere Kinder haben, die wir jetzt schon mehrere Jahre doch zusammen sind. Und wir freuen uns immer wieder, dass etliche Familien, neue Familien dazukommen. Von mir aus, ich muss wirklich ehrlich sagen, Geschwister, ich habe nie gedacht, dass in den Gemeinden, in den christlichen Kreisen so viele Familien sind, wo Kinder, besondere Kinder da sind. Ich habe das aus meiner Kindheit nie gewusst, nie gekannt. Ich habe keine in der Familie, keine von den Geschwistern, die ein besonderes Kind hat, also ein behindertes Kind, ein krankes Kind. Das heißt, für mich war das ganz was Neues. Und ich freue mich, dass der Herr auch uns gebraucht. Ich freue mich, dass Bruder Victor ganz besonders in dieser Gruppe mit dabei ist, weil er noch viel Erfahrung hat, weil er selbst eine besondere Tochter gepflegt hat, lange Jahre. Ich persönlich von mir aus, Geschwister, ich kann nicht sagen, dass ich ein Kind gepflegt habe, weil wir keine Kinder haben, die besonders sind. Ich meine, wir haben viele Kinder, alle besonders, aber nicht kranke Kinder. Deswegen freut mich das doch viel mehr, dass wir doch zusammen diesen Dienst tun dürfen. Und mir ist immer so eine Freude in mir. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Wenn ich euch sehe, wie ihr um eure Kinder kümmert, wie ihr als Eltern eure Kinder so in Schutz nimmt. Ein Bruder hat mal so ausgesprochen und gesagt, nicht ein jeder Mensch, nicht ein jeder Bruder, nicht ein jeder Schwester kann gut singen. Ist doch wahr, nicht wahr? Nicht ein jeder kann an der Kanzel stehen und predigen. Nicht ein jeder kann gut singen oder nicht ein jeder kann gut malen. Ist doch so, ja? Und dann fügt er hinzu, weil er selber krank ist, sagt er, und nicht an jede Familie, nicht an jeden Menschen ist eine Behinderung anvertraut. Ein Satz, der mich wirklich ermutigt und sagt, das ist wirklich so. Und ich möchte euch, Geschwister, wünschen, dass ihr, so wie wir heute von Bruder Förder gehört haben, diese Kinder annimmt und dem Herrn dadurch die Ehre gibt. Wie gesagt, die Gruppe existiert schon länger, mehrere Jahre. Und was wir eigentlich als Ziel haben, dass wir diese Familien, die doch ganz oft zu Hause sind und ganz oft nicht aus den Häusern kommen, irgendwie zusammenbringen. Das, was heute geschieht, das ist ein Treffen. Ein paar Stunden sind sie zusammen, da fahren wir auseinander. Und wir haben noch ganz was Besonderes. Wir haben Freizeiten, Wochenendfreizeiten, wo wir ab Freitag bis Sonntag zusammen sind in einer Gemeinschaft, wo wir das Wort Gottes hören, wo wir es miteinander Gemeinschaften haben. Und ganz besonders, wo die Eltern sich untereinander austauschen dürfen. Ihre Erfahrungen, gute Erfahrungen, negative Erfahrungen, wo sie auch die ältere Geschwister, wo ältere Kinder haben, die können die jüngere Kinder ermutigen in der Nachfolge des Herrn und wirklich viel, viel Ratschläge geben. Wir haben immer wieder festgestellt, es tut gut und es macht viel, viel Freude und bringt viel Segen. Ja, Geschwister, ich möchte jetzt uns ermutigen, kommt nach vorne, gebt ein Zeugnis, verherrlicht dem Herrn und erzählt, was der Herr euch in eurem Leben getan hat, damit wir die Zeit auskaufen und auch dieser Gottesdienst konnte zum Segen sein.
Für jedes tiefe, dunkle Tal wünsch ich dir einen Sonnenstrahl. Für jeden tiefen, dunklen Schmerz wünsch ich ein Trost dir für dein Herz. Für jeden Mond in dunkler Nacht wünsch ich den Stern, der funkelnd lacht. Für jede Sorg auf Erden hier wünsch ich einen Freund, der betet dir. Für jede Traurigkeit, die kommt, ein Sonnenstrahl am Horizont. Für jede Meile, die zu gehen, die Kraft von oben immer sehen. Für jede Träne, die dir fällt, wünsch ich die Schulter, die dich hält. Und Gottes Liebe, sanft und zart, erhelle dir den Lebenspfad. Amen.
Also ich habe mich nicht besonders vorbereitet, jetzt etwas zu sagen, aber ich wollte einfach ein Zeugnis geben, wie Gott uns wunderbar geführt hat, als unser Nathan klein war. Mittlerweile ist er 14 und ist auch schon viel, viel leichter geworden, als es früher war. Also uns wurde schon als Vorbote gesagt, es wird ein Down-Syndrom. Könnte sein. Und dann hat ein Professor mich zur Seite genommen, hat mit mir gesprochen und meinte, es gibt die Möglichkeit abzutreiben. Gerade bei den Fällen, wo es dann heißt, es könnte ein Down-Syndrom sein, dann gibt es die Möglichkeit abzutreiben. Aber dann hat er auf meinem Kopf das Zeichen gesehen und hat gesagt, wie ich das sehe, kommt das bei Ihnen nicht in Frage. Und ich habe gesagt, nein, solange das Kind lebt, soll es leben. Und mit diesem Gedanken sind wir dann eine Zeit lang gegangen. Und als das Kind geboren war, das Erste, was ich geguckt habe, ist es ein Down-Syndrom? Nein, Gott sei Dank. Aber dann konnte das Kind nicht trinken, nicht saugen. Das war dann ein Schlag. Die Ärzte haben alles Mögliche ausprobiert und versucht und immer wieder versucht, auch Fläschchen zu geben, auch anzulegen. Und das hat einfach nicht geklappt. Das Kind hat geschrien wie am Spieß. Und immer wieder und immer wieder. Und am dritten Tag hat man uns dann in eine Kinderklinik verlegt. Weil es nun aber ein Kaiserschnitt war, durfte ich auch ein Bett beziehen in der Kinderklinik, in der Frühchenstation. Jetzt war ich mit meinem Sohn zusammen in der Kinderklinik und das war schon mal das erste Plus, was Gott schon vorher vorgesehen hat, dass es einen Kaiserschnitt geben sollte. Und dass ich nicht eben einfach so nach Hause gelassen werden sollte. Und daran habe ich dann später schon gesehen, das war Gottes Führung, das war Gottes Wunder. Und dann wurde ihm eine Sonde durch die Nase gelegt und dann hat man mir beigebracht, dass man wie man durch die Sonde das Kind füttert. Und dann wurde Spritze für Spritze eingefädelt, Muttermilch. Und jede Mahlzeit hat er erbrochen. Da meinten die Ärzte, wahrscheinlich ist die Muttermilch zu dünn, man müsste etwas Dickeres geben. Hat man die Muttermilch abgesetzt und hat dickere Speisen ihm gegeben. Aber nach wie vor hat das Kind erbrochen, mitsamt der Sonde. Und jedes Mal wieder dieselbe Prozedur, wieder neu Sonde legen und wieder neu versuchen. Das war schwierig. Wir mussten lernen. 6 Wochen lang waren wir im Krankenhaus. So lange hat es auch gedauert, bis der Herzmonitor, der bestellt war, ankam und ihm dann der eigene Herzmonitor angelegt wurde und dann wurden wir nach Hause entlassen. Ja, mich hat man halt vorbereitet, die ganzen 6 Wochen. Und wir haben dann von zu Hause aus weiter unser Leben geführt, aber auch zu Hause. Jede einzelne Fütterung, jedes Mal Erbrechen und neu, naja, fast jeden Tag neue Sonde legen. Das war schon ein ganzes Wunder, wenn einmal in der Woche nur noch die Sonde gelegt wurde. Und so dauerte es. Einen Monat nach dem anderen. Die anderen Kinder haben sich dann schon eingewöhnt. Und sobald ich angefangen habe zu füttern, haben die schon alles vorbereitet. Das Kind wird wieder erbrechen und dann muss doch alles vorbereitet sein. Nathan ist der 8. in unserer Familie. Und ein ganz besonderes Kind. Und den Namen, den haben wir auch schon auserwählt, bevor er zur Welt kam. Und die Kinder fragten dann, Mama, wer wird's sein? Ich habe es gesagt. Ich habe gesagt, ich sage nicht, wer es sein wird, aber es wird ein Geschenk sein. Und Geschenk wird er heißen, weil Nathan in der Übersetzung Gabe ist. Ich habe überlegt, eigentlich Nathanael oder Jonathan zu nennen, aber weil schon der Familienname ziemlich lang ist, habe ich mich auf einen kürzeren Namen besonnen. Und deswegen ist es einfach Nathan, aber sehr oft wird er von uns Nathanael genannt. Und ja, so ging es dann weiter, mehrere Monate. Und dann kam, ich glaube, Erntedankfest. War schon November. Und da kam meine Nichte zu Gottesdienst. Ich habe angefangen, zu Gottesdienst ihn mitzunehmen und im Kinderzimmer mit ganz vielen Spucktüchern und sonst noch was, alles, was dazu gab, damit, wenn er anfängt zu spucken, fast jede Mahlzeit natürlich, dass ich dann genug für Spucktücher da hatte und sonst alles Mögliche. Und meine Nichte meinte dann, Tante Lili, darf ich bei dir im Kinderzimmer sitzen? Sie kam nur selten und dann habe ich gesagt, komm, nur zu. Und dann hat sie sich neben mich gesetzt und hat mich so beobachtet, wie ich mein Kind pflegt und meinte, du, Tante Lili, du musst zur Massage mit ihm. Ich gucke sie groß an, wie Massage. Ja, du musst mir glauben, sagt sie. Ich bin befreundet mit einer Masseurenfamilie und ich weiß, was ich sage. Vielen wird da geholfen. Sie hat mir auch eine Handynummer gegeben und ich habe, und sagte auch, wenn es von einem Mal anrufen nicht klappt und die nicht Hörer nehmen, nicht müde werden, immer wieder anrufen. Irgendwann mal wird sie schon ans Handy gehen. Und so war es dann auch. Immer wieder und immer wieder angerufen. Irgendwann mal hat sie doch Handy genommen und hat gehört. Und wir haben einen Termin vereinbart. Als ich dann zum Termin kam, war Nathan schon 4 Monate alt. Die Masseurin hat gerade mal 5 Minuten an ihm gearbeitet. Und dann hat sie eine Diagnose gestellt, die die Ärzte nicht gestellt haben. Die Ärzte haben immer nur als Diagnose gestellt, zerebrale Störung, Trink- und Saugschwäche. Mehr gab es da nicht. Und immer wieder, wenn das Kind auf dem Bett lag und strampelt, und dann haben die in den Augen große Fragezeichen gehabt. Wussten selbst nicht, ja, die Ärzte. Und hier hat die Masseurin eine Diagnose gestellt, KISS-Syndrom. Der erste Wirbel verdreht. Und damit natürlich also einige Hauptnerven gequetscht. Und die mussten jetzt befreit werden und wieder aufgearbeitet werden, Muskeln aufgearbeitet werden. Und die Masseurin sagte, jede dritte Woche macht Termin, ruft immer wieder an, wenn ich nicht dran gehe. Immer wieder anrufen, bis ich dran gehe, bis wir einen Termin haben. Und jede dritte Woche sind wir dann gefahren. Direkt von der ersten Massierung, 5 Minuten Behandlung, der hat aufgehört zu erbrechen. Das war schon eine große Erleichterung. Und so hat Gott jedes Mal immer wieder uns Menschen in den Weg gestellt oder von Menschen getrieben, die uns gezeigt haben oder gesagt haben, was wir weiter tun sollten. Das war ein großer Segen für uns, die ersten Tage hier. Und bis jetzt, also bis 4 Jahre, haben wir dann jede dritte Woche massiert. Und mit 4 Jahren hat er angefangen zu gehen. Die Ärzte haben gesagt, er wird nicht gehen, er wird nicht sitzen, er wird nicht reden, er wird nicht essen, nicht trinken. Er macht das alles, verzögert, aber er macht es. Also nicht müde werden, immer wieder und immer wieder um Gottes Gnade flehen, Kraft, und Gott zeigt immer einen Weg.
Ich habe jetzt die paar Tage überlegt, was könnte ich sagen zu Gottes Ehre, und mir fiel nichts ein. Auch bis heute Morgen habe ich gedacht, man ist so müde in letzter Zeit und es sind so viele Sorgen, so vieles, und ja, wir fahren jetzt einfach mal dahin. Aber davor guckte ich in meinen Kalender und war so erschrocken. Ja, wir haben die Elke-Treffen verpasst. Habe ich gedacht, oh nein, ich wollte doch so gerne dahin fahren, damit man wenigstens Gemeinschaft hat, die Menschen sieht, die Geschwister. Und jetzt haben wir es irgendwie in unserem Trubel, in unseren Sorgen, Krankheiten, den Termin verpasst. Und dann schreibt Andreas in die Gruppe, ja, wir treffen uns demnächst. Da habe ich gedacht, oh, mit diesen ganzen Sorgen hat man sich auch im Kalender noch vertan. Da war ich dann doch so dankbar, dass dieses Treffen noch nicht vorbei war, dass wir doch heute, ja, die Möglichkeit haben noch. Man weiß nie, ob man dann noch schafft oder nicht. Das ist auch je nachdem, wie gesundheitlich ist, aber dass man es doch noch vor sich hatte. Und dann kam kein Gedanke, was kann ich denn sagen? Ja, ich habe jetzt nicht viel zu sagen und vielleicht auch jetzt kein richtiges Zeugnis, aber ich habe meine Bibel aufgeschlagen. Diese Bibel, die habe ich dann zu meiner Taufe bekommen. Ich bin nicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Ich bin den Menschen dankbar, die mich damals zum Gottesdienst eingeladen haben, dass Gott mich dann ich war 15, nach und nach mit mir gearbeitet hat und dass ich zum Glauben durchdringen durfte. Und wir haben einen sehr schweren, ja, Vergangenheitsabschnitt schon hinter uns. Wir wissen nicht als Familie, was uns noch erwartet, was Gott uns noch geben wird. Und ich wollte jetzt einfach nur eine Bibelstelle, in erster Linie auch mir, auch euch allen zum Trost vorlesen, dass Gott uns Kraft gibt. In Psalm 51, 12 steht es, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Manchmal haben wir schon so viele Sachen erlebt und gesehen, dass Gott Wunder getan hat, aber dann werden die Lasten wieder schwerer, dann wird es wieder dunkler, die schlaflosen Nächte, Schmerzen, es nimmt alles so zu sich und dann verliert man diese Kraft. Aber ich wollte euch einfach ermutigen, verliert nicht diesen Glauben, schaut auf den Herrn, auch wenn es manchmal so schwer ist, dass man trotzdem sich wieder die Zeit nimmt, Stille zurückzuziehen oder auch solche Treffen zu besuchen. Auch jeder von euch hat bestimmt was zu sagen, wenn er sich erinnert, was Gott getan hat. Auch jetzt einfach vielleicht in Kürze den anderen zu stärken, nach vorne zu gehen und ja mitzuteilen, was Gott getan hat. Und ich habe jetzt nur noch ein Gedicht als Wunsch. Weg hat Gott aller Wegen. Weg hat Gott aller Wegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Mein Herr, der große Helfer weiß auch, was dir gebricht. Er kennt vor deinen Türen den schweren Sorgenstein. Er wird dich nicht erdrücken, du darfst ganz ruhig sein. Weg hat Gott aller Wegen, ist's heut auch um dich Nacht. Er hat, wer mir vertraut, noch stets ans Ziel gebracht. Hat Türen dir verschlossen, des Schicksals harter Lauf, so tut Gott Himmelsfenster vielleicht schon heute auf. Weg hat Gott aller Wegen, hart treulich in Geduld, was er für dich beschlossen, ist liebevollste Huld. Will anders es dir scheinen in deines Herzens Not, so wisse, hinter Wolken liegt auch dein Morgenrot. Weg hat Gott aller Wegen, mein Herz, dran halte fest, wenn durch viel dunkle Täler dich Gott heut gehen lässt. Er wird zum Besten wenden, was quälend auf dich ruht. Dich führen seine Hände und sie führen treu und gut. Amen.
Ich wollte jetzt so eine Begebenheit erzählen, so ein Zeugnis von einem Bruder aus unserer Gemeinde. Der ist schon etwas älter. Vor 12 Jahren hat er eine Diagnose bekommen, Tumor im Kopf. Und die Ärzte haben gesagt, eine sehr schwierige Operation und es wird höchstwahrscheinlich 3 Monate dauern oder 3 Monate, dann ist ihr Leben zu Ende. Die Ärzte haben 3 Monate Zeit gegeben für sein Leben. Jetzt war ich vor kurzem, wahrscheinlich vor 3 Wochen bei ihm zu Hause, ist 12 Jahre rum. Der lebt immer noch, hat seine gesundheitlichen Einschränkungen, aber was er zu mir sagte, was mich so gewundert hat, er sagte, ich ging jetzt, vor kurzem hatte ich Termin bei meinem, ich weiß, Psychologe oder Therapeut, wie der da heißt. Jetzt kommt er rein, ist jetzt, der Alte ist in die Rente gegangen, jetzt sitzt ein neuer Arzt. Jetzt ruft er meine alle Daten auf, guckt er auf mich, sagt er, also Sie brauchen zu mir nicht mehr kommen. Der Bruder sagt, wie? Sagt er, Sie brauchen zu mir nicht mehr kommen. Mit Ihrer Diagnose, Ihrer Krankheit kann man nicht leben. Sie brauchen zu mir nicht mehr kommen, also für mich existieren Sie nicht mehr. Sagt er, jetzt musste ich gehen aus dem Zimmer, also der Arzt hat ihn praktisch abgewiesen von seinem Zimmer, jetzt muss er was Neues suchen. Aber so sind die Ärzte. Damals, vor 12 Jahren, haben sie 3 Monate gegeben, die haben einen Punkt gestellt, ist vorbei. Gott hat andere Pläne, auch mit uns, auch mit euch Geschwister. Der hat ganz, ganz oft, sehen wir, Koma, noch ein Koma und immer wieder verlängert er unser Leben, immer wieder gibt er was Neues, gibt er neue Möglichkeiten, neue Chancen. So, ich möchte doch noch einmal ermutigen, uns gleich nach dem Lied wieder mit einem Zeugnis, mit einem Gedicht oder mit einem Lied zu beteiligen. Wir haben noch Zeit dafür. Lass uns das Lied Nummer 488 singen. 488. Trau auf den Herrn und zweifle nicht.
Liebe Geschwister, ich möchte euch ermutigen, dass wir immer bereit sind, etwas mitzuteilen, ob wir zum Treffen in der Freizeit fahren. Lasst uns das zu einer Gewohnheit machen, zu einer Pflicht, ja, dass wir einen Beitrag leisten. Ja, es ist schön, dass wir miteinander diese Gemeinschaft haben, ob das ein Gedicht ist, ob das ein Zeugnis ist oder ein Lied, das man als Gruppenlied zusammen singt, ja, als Familie. Also die Möglichkeit besteht und deswegen ist es schön, wenn wir gemeinsam diese Gemeinschaft haben und uns beteiligen. Ich weiß, es ist öftermals scheint so, naja, ich bin nicht so wichtig oder ich kann es nicht. Ich denke schon, gerade in dieser Gruppe können wir lernen, auch hier mit unseren Schwachheiten etwas beitragen. Das kann ich euch nur ermutigen. Und gerade hier in solchen Gemeinschaften wissen wir, wovon wir sprechen. Und ich denke, gerade jetzt, was wir auch gehört haben, sind auch bei mir manche Erinnerungen so wach geworden. Wenn es ging ums Essen, wenn es ging ums Schlafen. Ja, diese Sorgen, die fielen für jeden neuen Tag, die man aufsteht, und die Sorgen begegnen dich schon praktisch direkt morgens früh. Und man muss den Tag schauen und sehen, wie schaffe ich diesen Tag hindurch. Doch mit Gottes Hilfen weiß ich das, dass man es schaffen kann. Und wir haben so wunderbaren Trost bei dem Herrn, wir als Kinder Gottes. Und gerade auch gestern so ein Erlebnis auf der Arbeit gehabt, das ich auch mitteilen wollte, Zusammenhang dann gleich auch das Wort mitzunehmen. Es standen drei Väter, wir waren so in der Werkstatt, und drei Väter, die sich, einer ganz frisch noch, das Kind ist gerade ein bisschen mehr als einen Monat, die anderen sind halt Kinder schon ein bisschen älter bei denen. Und sie erzählten über die Nächte, dass man aufstehen muss, dass man nie wach wird, dass man wickeln muss, dass man Essen geben muss, dass das Kind nicht schlaft, dass es irgendwo auch dann schreit und man ungeduldig wird. Ich stand so, hörte zu sie und sagte, ihr Väter, ihr wisst gar nicht, was eine Not ist, was ein Problem sein kann, wo es wirklich dich an die Haut packt und an das Fleisch und an alles, ja. Sag ich, seid froh, dass eure Kinder gesund sind. Es wird vergehen ein paar Monate und dann wird das alles gut sein. Dann werdet ihr euch freuen. Und jeden Tag erzählen sie auch selbst, dass nächsten Tag das Kind lächelt an und es ist alles vorbei schon, ja. Dieses Ungeduld, dann kommt die Freude. Und als ich dann meine Sache so ihnen geschildert habe, haben sie ihre Köpfe gesenkt. Haben sie gesagt, ja, eigentlich muss man froh und dankbar sein, dass man gesunde Kinder hat. Und das war mir wieder so frisch, so vor den Augen, dass man, wir als Menschen sind sehr oft ungeduldig. Was Bruder Förder gesagt hat, auch ist mir doch so sehr bekannt, dass man diesen Fragen immer wieder stellt, dass man ungeduldig wird. Und wir als Kinder Gottes haben doch so ein großes Vorteil. Da wird, Gott spricht zu Jesaja in Kapitel 46, Vers 3 und 4. Das Wort wird hier sehr klar und deutlich gesagt. Jesaja 46, Vers 3 und 4. Höret mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle übrigen vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet, von Mutterleibe an und von der Mutter her und mir liegt. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter. Ich möchte hier einen Halt machen. Es geht weiter, die Versprechungen, die Gott ihr weitergibt, eine Verheißung. Aber mir geht es darum hier, höre zu, ihr vom Hause Israel. Liebe Geschwister, das Wort spricht uns an. Höre zu. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter. Und wenn man so schaut, wie wird man mit solchen Kindern, die so geboren werden, alt? Da stellt man sich viele, viele Fragen, die einem über die Berge werden. Groß und schwer die Fragen. Aber wie schön ist es zu wissen, dass so ein Trostwort uns gegeben ist. Ich will euch tragen bis ins Alter, bis ihr grau werdet. Ich will es tun, ich will es halten, ich will es euch heben und euch erretten. Ihr Lieben, wollen wir nicht vergessen, welchen Vater wir im Himmel haben, der verheißen hat, uns zu tragen. Mit all unseren Sorgen, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Nöten, die uns begegnen. Dankbar zu sein auch für die Kinder, die auch ihr habt, gesunde Kinder noch nebendran. Es ist eine Freude. Möge der Herr Gnade und auch Kraft schenken, dass wir immer auf den Herrn schauen. Ich hatte immer dieses Bild vor Augen, als wir dann in der Schule in diese Einrichtungen waren. Viele Rollstühle standen da. In die Schule reinkamen, da sind Rollstühle rumgefahren, die Kinder an einem vorbeigefahren, die humpelten, die andere hinterher rennten, wie sie konnten. Und ich schaute und dachte, wie viel Leid gibt es doch auf dieser Erde. Als die Mütter oder die Eltern sich verabschieden, wenn die Kinder in die Freizeit fuhren, Eltern, die keinen Trost, keinen Halt haben, wo wir an unseren Herrn und Heiland klammern dürfen. Es ist doch wirklich etwas Besonderes. Lasst uns daran festhalten, an unseren Herrn. Er sagte, höret mir zu, ja, ich will euch tragen. Der Herr wird es auch weiterhin euch tragen, euch Kraft und auch Mut schenken.
Ich denke, dann werden wir gleich auf diese Stelle auch abschließen. Bruder Paul wird vielleicht ein paar Vermeldungen machen. Bevor wir das tun, wir dachten noch ein gemeinsames Foto zu machen. Es wäre schön, wenn wir alle etwas nach vorne kommen, damit wir auch ein Foto machen. Lass uns das jetzt schnell tun, Bruder Paul. Du vermeldest danach ein Foto, sagst dann weiter, wie es weitergeht. Gut? Lass uns jetzt ein Foto machen. Kommt alle nach vorne, Geschwister. Wir werden dann ein Foto machen und danach wird Bruder Paul vermelden, wie es weitergeht.
Ja, liebe Geschwister, wir sind herzlich eingeladen, von unserer Gemeinde unten einmal was essen zu gehen. Ist alles vorbereitet. Also mit den Rollstühlen ist es am besten, wenn wir jetzt hier rausgehen, einmal komplett außen rum. Die Tür müsste hier vorne sein. Die letzte Tür nehmen. Die gut zu Fuß sind, können hier die Treppe runtergehen oder außen rum. Die erste Tür nehmen, das ist egal. Weil wir haben dazwischen noch mal ein paar Stufen. Mit dem Rollstuhl kommt man da schlecht runter. Wir freuen uns, dass wir doch so zahlreich hier sind. Und ich wollte uns auch nochmal Mut machen. Gott hat uns ganz besonders lieb. Und an ihm festhalten. Mir fällt es immer schwer, was zu sagen vorne. Wenn es reden kann man viel, aber wenn es um die Tochter geht, dann... Deswegen, manchmal denkt man, kann man was sagen, aber das fällt mir schwer. Gott hat uns alle ganz doll lieb. Und das wollte ich uns Mut machen. Und... ja, lass uns noch zum Abschluss zusammen beten. Danach gehen wir runter und dann werden wir zum Essen beten noch. Stehen wir auf.